Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von swissinfo.ch heißt es, im Mai 987 starb König Ludwig V. von Westfranken bei einem Jagdunfall. Der Karolinger war etwa 19 Jahre alt und hatte erst im Jahr zuvor die alleinige Königsherrschaft angetreten. Mächtigster Vasall der Krone war in jenen Tagen Hugo, genannt Capet, aus dem Geschlecht der Robertiner. Herzog von Franzien und Burgund. Hugo Capet wurde zum neuen König gewählt. Am 3. Juli 987 setzte ihm Erzbischof Adalbero von Reims in Neuer die Königskrone aufs Haupt. Hugo schrieb, Reich und Herrschaft seien ihm äußerst friedvoll zugefallen. Und aufgrund seiner Vorrangstellung schien seine Erhebung auch richtig. Doch war der verstorbene Ludwig V. keineswegs der letzte westfränkische Karolinger. Herzog Karl von Niederlothringen, ein Onkel Ludwigs, äußerte Ansprüche auf den Thron, die Hugos Anhänger, allen voran Adalbero, von Reims wortreich zu entkräften suchten. Die Frage der Legitimität Hugo Capets warfen einige Chronisten noch im 11. Jahrhundert auf. Und schon Zeitgenossen, ebenso wie Historiker bis weit in die Neuzeit hinein, wollten in seiner Wahl einen bedeutenden Wendepunkt in der französischen Geschichte erkennen. Das Ende des karolingischen Königtums und den Beginn einer neuen Dynastie. Andere betonen die Kontinuität der Herrschaft Hugos. Die Dynastie der Capetinger brachte 32 Könige hervor. Aus ihr gingen auch die Häuser Bourbon und Valois hervor. Geschwister, bei Hugo Capet sollen das Reich und die Herrschaft äußerst friedvoll zugefallen sein. Doch anders wird es bei der 7. Posaune sein, wo der Herr Jesus Christus seine Regentschaft mit Macht und Herrlichkeit antreten wird und die Gegner Gottes dieses unausweichliche Geschehen akzeptieren müssen. Unser heutiger Text befasst sich genau mit diesem Thema. Es geht also um die letzte Posaune und das letzte Finale. Doch zuvor waren 6 Posaunen präsent, die mit unterschiedlichen Plan gekennzeichnet waren und das Ziel hatten, den Menschen auf den rechten Pfad zu bringen. Die ersten 4 Posaunen haben die Umgebung betroffen, die extern auf den Menschen einwirken. Die erste Posaune hat uns Feuer und Hagel mit Blut vermischt beschrieben, das auf die Erde geworfen war und den dritten Teil der Bäume und alles grüne Gras verbrannt hat. Die zweite Posaune, da wurde etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen, wo der dritte Teil des Meeres zu Blut geworden war. Und der dritte Teil der Geschöpfe, der Leben gehabt hat, ist verstorben. Zudem ist der dritte Teil der Schiffe zugrunde gegangen. Die dritte Posaune hat uns geschildert, dass ein großer Stern namens Vermut vom Himmel brennend wie eine Feuerfackel auf den dritten Teil der Flüsse und die Wasserquellen gefallen ist, der den dritten Teil der Gewässer verseucht hat und als Konsequenz daraus viele Menschen gestorben sind. Bei der vierten Posaune wurde der dritte Teil der Sonne, des Mondes und der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Und die letzten 3 Posaunen sind Angelegenheiten, die gezielt gegen die Ungläubigen gerichtet sind. Sie wurden auch als Wehen betitelt. Die 5. Posaune hat uns die 5-monatige Qual der Heuschrecken an den Menschen aufgezeigt, geführt vom Engel des Abgrunds. Die 6. Posaune hat uns die 4 losgebundenen Engel vom Euphrat demonstriert. die die Legitimation gehabt haben, den dritten Teil der Menschen zu töten. Dann zwischen der sechsten und siebten Posaune haben wir noch zwei unterschiedliche Visionen gesehen, die sich mit der Gemeindezeit auseinandersetzen. Die erste Vision hat uns das offene Büchlein dargestellt, welches das Evangelium repräsentiert, und im Zuge dessen wurde Johannes aufgefordert, nochmals weiß zu sagen. Dabei haben wir betont, dass er auch eine Verkörperung der Gemeinde des Neuen Testaments ist, was die Verkündigung betrifft und die in der zweiten Vision bei den zwei Zeugen aufkommen. Dies soll als ultimative Warnung verstanden werden. Denn wenn die siebte Posaune ertönt, so wird die Historie endgültig beendet werden. Der voranschreitende Sieg Jesu Christi und die offizielle Kundgabe seiner Herrschaft werden beim letzten Ertönen zur vollkommenen Geltung kommen. Die Befreiung der Gemeinde inmitten der furchtbaren Gottlosigkeit wird zum Abschluss gebracht. Vor diesem Hintergrund ziehen wir nun den aktuellen Bibelabschnitt heran, und zwar Offenbarung Kapitel 11, die Verse 15 bis 19, wo es heißt: Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verwirbst, welche die Erde verderbt. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Vers 15 berichtet uns einmal den Zweck der siebten Posaune. Wir sehen, wie der siebte Engel die letzte Aktion vollzieht, denn er stoßt in die siebte Posaune. Halten wir nochmals fest. In sechs Posaunen sind bereits gestoßen worden und hier wird der grandiose Triumph posaunt. Denn die Folge ist, dass laute Stimmen ertönt haben. Und wenn hier laut steht, dann hat das nicht mit einer gewöhnlichen Lautstärke zu tun, wie bei einer Lautsprechbox, sondern es ist ein massives Ereignis, da es den König der Könige verlautbart. Und wir kennen das von den Medien. Wenn zum Beispiel eine Nation die Weltmeisterschaft im Fußball gewinnt, dann ist es weltweit auf den Titelanzeigen der Magazine oder den TV-Nachrichten zu sehen. Überall wird bekannt, wer der neue Meister geworden ist. Und man übersehe nicht, dass sich nicht jeder für Fußball interessiert, so dass manche davon es nicht mitbekommen. Im Gegensatz dazu unterscheidet sich unser Vorfall massiv von weltlichen Events, denn es ist eine himmlische Offenbarung, wer die Königsherrschaft angetreten hat. Und jeder ohne Ausnahme wird es mitbekommen. Dies führt uns zu unserem heutigen ersten Anwendungspunkt. Die Herrschaft Gottes ist eine himmlische Deklaration. Wir sehen also, dass der Ort der Verkündigung, welche die Herrschaft Gottes anbelangt, aus dem Himmel entspringt. Mit anderen Worten kommt sie von oben und nicht von unten. Und das ist ein ganz gravierender Unterschied. Warum? Da es eine göttliche Angelegenheit ist und nicht um eine von Menschen installierte Institution, wie wir es von einigen Gemeinschaften kennen. Eine davon ist zum Beispiel die chinesische Regierung, die den Kommunismus stark positioniert und Gottes Wort auf das Schärfste zurückdrängt. Und wer Gottes Wort in die Ecke stellt und christliche Versammlungen untersagt und stattdessen eine Ideologie mit Gewalt befestigt, möchte sein eigenes Konstrukt installieren, das nicht von göttlicher Erkenntnis geleitet wird. Man stellt also etwas in den Vordergrund, das im Gegensatz zu Gott steht und erhebt so den Anspruch, sein eigener Gott zu sein. Und das ist eine irdische Gesinnung, die überhaupt nicht mit dem Allmächtigen kompatibel ist. Noch frommer sehen wir es in den religiösen Mantel. Ein Exemplar davon ist die evangelische Landeskirche, die eine queere Theologie in ihrem Sortiment etabliert hat. Die queere Theologie liest biblische Texte neu und soll darin Quellen von Empowerment und Inklusion sehen, statt Verurteilung. Doch wie kann man Levitikus Kapitel 20, Vers 3, 9, 10, wenn Gott Folgendes zu Mose spricht, und das mit einem autoritativen Ton. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen. Weshalb Gräuel? Weil es auch entgegengesetzt der Schöpfung Gottes ist, wo Mann und Frau füreinander geschaffen worden sind. Dass man also meint, die Heilige Schrift neu interpretieren zu können, damit etwas in einem profanen Schema passt, dann muss man zu solchen Mitteln greifen. Dabei richtet man ein von Gott losgelöstes System auf, das wiederum nichts mit Jahwe zu tun hat, der auf seinem Thron sitzt. Aber der Herr Jesus hatte schon damals der damaligen religiösen Elite eingehämmert, als er in Johannes Kapitel 8, Vers 23 gesprochen hat: Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass diejenigen, die nicht mit dieser rebellischen Haltung mitziehen, als diskriminierend und ablehnend bezeichnet werden. Anders ausgedrückt, Christen, die Gottes Wort nicht in ihrer Essenz verändern wollen, müssen sich einer Schmach preisgeben, die nicht der Realität entspricht. Und so haben wir hier eine säkuläre Verdrehung, wo sich Menschen anzupassen haben. Umso besser ist es jedoch, dass zum Schluss die absolute Herrschaft Gottes vom Himmel mitgeteilt wird. Es wird uns nämlich in Vers 15 gesagt: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Haben wir gehört? Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Es ist die formelle Erklärung, wer mit uneingeschränkter Macht regieren wird. Vielleicht können sich noch manche von uns an die Begebenheit erinnern, wo Adonija den Thron Salomos mit List an sich gerissen hat. Als man von diesem Komplott erfahren hat, hat David Folgendes in 1. Könige Kapitel 1, Vers 34 angeordnet: Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan sollen ihn dort zum König über Israel salben, und stoßt in das Schofarhorn und ruft: Es lebe der König Salomo. Das ist eine sehr interessante Parallele. So wie Adonija es nicht tolerieren konnte, dass Salomo den eigentlichen Anspruch auf den Thron hat, so will die Welt ebenso nicht den wahrhaftigen Gott anschauen. Und wenn man nicht den rechtmäßigen Herrn anerkennen will, so folgt daraus eine Selbstbestimmung und man kreiert seine eigenen Könige. Schauen wir doch, was ein Yuval Noah Harari sagt. Ich habe das Buch Homo Deus genannt, weil wir tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zu Göttern werden. Wir erlangen Fähigkeiten, die seit jeher als göttliche Gaben galten, insbesondere die Fähigkeit, Leben zu erschaffen. Und damit können wir machen, was wir wollen. Auch habe ich einmal mit einem Bekannten geredet, der mir geschildert hat, dass er es sich von niemandem was sagen lässt. Nach der Devise, er ist sein eigener Herr und nicht einmal Gott kann seine Herrschaft unterbrechen. Das ist schon eine gewaltige und direkte Aussage, die er da getätigt hat. Letztlich zeigt es, dass man nicht den Thron des Allmächtigen in seinem Leben integrieren möchte, sondern man sitzt auf seinem eigenen Podest. Doch sowohl der Text aus 1. Könige Kapitel 1, Vers 34, als auch in unserem Abschnitt wird von der harten Realität eingeholt, dass jede irdische Herrschaft unterbrochen wird. Nicht nur unterbrochen, sie wird auch nicht bestehen können und drastisch untergehen. Die Königreiche dieser Welt sind eine Bezeichnung für das ganze Weltreich. Und trotz der vielen politischen und kulturellen Unterteilungen sieht die Heilige Schrift sie geistlich als ein einziges Reich mit Satan als dem einzigen Herrscher. Egal ob Amerika, Europa, China oder Russland, sie alle haben ihre eigenen Nationalhymnen und Speisesorten. Auch ihre Stärken in gewissen Disziplinen. Sie alle sprechen unterschiedliche Sprachen, doch im Kern haben sie eines gemeinsam, was sie miteinander verbindet. Und das ist die Regie des Verderbers, der das Manuskript raffiniert steuert. Wisst ihr noch, was geschehen ist, als der Teufel den Herrn Jesus versucht und ihm ein äußerst verlockendes Angebot gemacht hat? In Matthäus Kapitel 4, die Verse 8 bis 9, hören wir: Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Die Königreiche dieser Welt unterstehen also der alten Schlange, weil der Mensch in Adam die Herrschaft als Repräsentant Gottes über die Erde verloren hat. Gott hatte damals in 1. Mose Kapitel 1, Vers 28 gesagt: Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Aber jetzt werden sie ihm entzogen und er kann nichts dagegen machen. Sie gelangt nun endlich in die Hände des wahren Besitzers. Sie gelangt absolut in die Herrschaft Gottes selbst. Der Gedanke dahinter ist, dass Gott jetzt die vollkommene Kontrolle zurückerlangt hat und nichts mehr Satan überlässt. Und nicht nur Satan wird ein Ende bereitet, sondern auch allen, die unter seiner Herrschaft beteiligt gewesen waren. Der Islam ist nicht nur eine Ideologie, sondern er wütet seit jeher gegen das Christentum. In den unterschiedlichsten arabischen Ländern haben Christen mit Verfolgung und Benachteiligung zu kämpfen, wo die Exekution auch bei Bedarf vollzogen wird. Oder wer hätte das einmal gedacht, dass man in einem europäischen Land wie England für legitime Äußerungen gegen den Staat eingesperrt wird? Denn wer es wagt, gegen die antichristlichen Lieder zu protestieren, muss mit harten Konsequenzen rechnen. Und wie bereits erwähnt, sind Akteure wie Politiker oder Menschen, die zu bestimmten instrumentalen Kundgebungen aufrufen, Gehilfen des Puppenspielers. Und so trägt man dazu bei, dass die Königreiche dieser Welt von Satan dirigiert werden. Und verpassen wir das nicht, dass die Königreiche dieser Welt nicht nur unserem Herrn, sondern auch Christus zuteil geworden sind. Zuteil werden meint hier eine Veränderung des bisherigen Zustands, wo eine Übergabe stattfindet. Weswegen ist das so relevant? Weil Gott, der Vater und sein Sohn dieselbe Regentschaft teilen und somit im Wesen eins sind, was wiederum das Statement in Johannes 10, Vers 30 hervorhebt, wo Christus antwortet: Ich und der Vater sind eins. Verstehen wir das? Der Besitzer wird mit dem Herrn und seinem Gesalbten ausgewiesen. Und es ist interessant, dass hier nicht die Bezeichnung Sohn Gottes angewandt wird, sondern Gesalbter. Das Wort Salben kommt auch im Kontext der Heiligen Schrift für ein eingesetztes Amt vor. Wie zum Beispiel bei der Ernennung eines Königs. Man denke da an den Propheten Samuel, der David zum König gesalbt hat. Der Herr Jesus wird also als der Gesalbte einbezogen, was wiederum die verlorene Befehlsgewalt durch den Menschen in Christus, dem Erhöhten, demonstriert wird. Zudem wird in Vers 15 gesagt: Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir kommen nun zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Die Herrschaft Gottes ist ein ewiges Regiment. Geschwister, es steht, er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man beachte den Wechsel, dass jetzt nicht mehr der Herr und sein Gesalbter parallel aufgeführt werden, sondern die Regie wird mit dem Personalpronomen er im Singular angegeben. Was ist passiert? Es geht hier darum, dass Gottes Macht und Autorität durch den endgültigen Sieg über Satan begründet werden. Mit Gott dem Vater wird Christus verbunden, durch den der Teufel besiegt wird. Dies ist der endgültige Sieg, Fortan wird er herrschen in Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit heißt auch von einem Zeitalter bis in das nächste Zeitalter. Es ist ein typischer hebräischer Begriff, um die absolute Ewigkeit auszudrücken. Dies wird noch sehr relevant werden, wenn wir im weiteren Verlauf im Buch der Offenbarung auf dieselbe Bezeichnung stoßen und über die ewige Verdammnis sprechen. Und diese ewige Herrschaft hat für zwei Seiten eine positive und negative Komponente. Für die Gläubigen ist es endlich der ewige Zustand, wo Gott mit ihnen ohne Strapazen, Probleme und Schwierigkeiten feiert. Zwar kommen schon Christen in den Genuss Gottes durch den Glauben, aber hier ist die Rede von einer ungehinderten und unbeschwerten Freude, wo Satan und seine Diener nicht mehr stören können und man es in einem verherrlichten Zustand mit einem neuen Leib in einer neuen Welt erlebt. Auf dieser Erde quälen wir uns noch mit den Bedrängnissen, die wir einmal mehr und einmal weniger erfahren. Die Gemeinde von Smyrna ist aufgefordert worden, sich nicht zu fürchten, da der Teufel etliche von ihnen ins Gefängnis werfen wird. Probleme unterschiedlichster Art, wie Familie, können das Leben deutlich erschweren, wo aufgrund der starken geistlichen Differenzen in der Endzeit kein harmonisches Miteinander mehr möglich ist. Und nicht umsonst hat unser Herr Jesus in Matthäus Kapitel 12, Vers 50 gesagt, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Die Schwierigkeiten, die wir tagtäglich begegnen, gehören tragischerweise zu den Abweichungen Gottes, da die Welt ihr eigenes Konstrukt bauen möchte und die Knechte des Herrn zu Kompromissen verlockt. Doch all das wird einmal enden. Und dieser Vers 15 ist somit eine starke Ermutigung, wie es letztlich für den Sieger in Christus ausschauen wird. Dagegen wird es für die Ungläubigen der blanke Horror sein. Jetzt können sie sich noch einiges erlauben, aber wenn die siebte Posaune ertönt, müssen sie sich der harten Realität aussetzen, dass Gott ewig herrschen wird. Eine Führung, der niemand sich in den Weg stellen kann, weder die schlagkräftigste Armee noch die stärksten Könige dieser Welt. Sie werden erkennen müssen, dass ihre Pläne komplett durchkreuzt worden sind. Der Traum von Transhumanismus und das Streben nach dem ewigen Leben wird ihnen nicht gegönnt werden. Nein, die ewige Regentschaft Gottes, in der sie ins Gesicht blicken müssen, wird das einzige Streben sein, zu der sie gezwungen werden. Das ewige Leben, was sie sich erhofft haben, wird ihnen zum immerwährenden Verhängnis werden. Sie werden nicht mehr die Gelegenheit besitzen, Gottes Wort zu verhöhnen. Die Wirklichkeit wird sie spätestens jetzt einholen, dass sie es sind, auf denen ewig getrampelt wird. Was für ein Schock, was für ein Schrecken, was für eine Miserie. Und vielleicht gehörst du zu denen, die sich momentan nichts Ewiges sagen lassen. Doch das wirst du dir ewig gefallen lassen müssen, wenn es soweit ist. Wenn die lauten Stimmen im Himmel ertönen und die absolute Souveränität Gottes formell zum Ausdruck kommt, dann musst du es zur Kenntnis nehmen, obwohl du es nie wolltest. Mag sein, dass in dir noch ein Schimmer Hoffnung besteht, dann ist es jetzt die Möglichkeit, sich von der Finsternis abzuwenden und auf den Allmächtigen zu sehen, bevor es zu spät ist. Wenn der Terrorist in einem Kaufhaus ist und der Kunde nicht rechtzeitig draußen ist, so wird er mit Sicherheit bei einer exakten Bombe hochgehen. Verstehst du jetzt, du Sünder, dass du dich in einer Welt befindest, die in der Illustration das Kaufhaus verkörpert? Und dass der Terrorist Gott im Sinne der Herrschaft ist, die mit Gewalt und ohne Zucken eingeführt wird, wenn du dich nicht rechtzeitig bekehrst? Und lasst uns auch im Klaren darüber sein, dass auch wiedergeborene Christen, die eingeschlafen sind und in der Sünde verharren, derselbe Terror bevorsteht. Denn auch sie werden dieselbe Bestimmung mit den Ungläubigen teilen, wenn sie nicht wie die übrigen in der Gemeinde in Sardes wach werden. Christus sagt es in Offenbarung Kapitel 3, Vers 2 so: Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Frag dich, wie oft masturbierst du, während du alleine bist? Wie oft konsumierst du Pornos, während dein Mann oder deine Frau abwesend sind? Wie oft begehrst du als verheiratete Person deines Nächsten und somit Ehebruch betreibst? Und noch immer hast du noch keinen Schlussstrich gezogen, da du dich noch nicht entschlossen von der Pestilenz der Sünde entfernt hast. Die Cholera der Hölle hat dich weiter im Griff und solange du dich nicht brachial einlenkst, wirst du auch durch sie bitter zugrunde gehen, da du zu den Übertretern des Bundes gehörst. Und nachdem wir uns in Vers 15 den Zweck der siebten Posaune angeschaut haben, beschreiben die Verse 16 bis 18 die Reaktion der 24 Ältesten. Vers 16 sagt uns, dass die 24 Ältesten im Himmel, die vor Gott auf ihren Thronen gesessen sind, auf ihr Angesicht gefallen sind und Gott angebetet haben. Wir haben schon darüber ausführlich in Offenbarung 4 diskutiert, wer diese 24 Ältesten auf den Thronen sind, die eine Priesterschaft darstellen und Gottes Volk repräsentieren. Wer die genaue Exegese noch einmal anhören möchte, der kann sich diese Predigt heranziehen. Hier sei gesagt, dass sie Gottes Regentschaft bestätigen. Der dritte Anwendungspunkt, der deswegen zur Geltung kommt, betont, die Herrschaft Gottes verifiziert des Herrn gebührende Ehre. Das Fallen auf das Angesicht und die Anbetung Gottes findet sich ebenso im Alten Testament wieder. Unter anderem kommt es in Josua Kapitel 5, Vers 15 vor. Es sind alttestamentliche Handlungen, die auch hier vorkommen und uns den Bezug zur symbolischen Sprache erläutern. Sie zeigen die gebührende Anerkennung Jahwes an. Des Weiteren danken die 24 Ältesten Gott. Das griechische Alte Testament verwendet das griechische Verb eucharisteo zur Übersetzung des hebräischen Wortes Yada, Lobdank, insbesondere in den Psalmen. Diese Kontinuität verortet die neutestamentliche Dankbarkeit im Rahmen des Bundesmusters. Die Anerkennung von Gottes unerschütterlicher Liebe, die Erinnerung an seine mächtigen Taten und die Antwort darauf mit treuem Gehorsam, so wie wir es hier in Offenbarung Kapitel 11, Vers 17 haben. Man beachte auch die dreifache Konstellation der Namen, Herr, Gott und der Allmächtige. Die Bezeichnung Kurios, Herr, wird verwendet, um die höchste Autorität zu bezeichnen, also jemanden, der kontrolliert. Im übertragenen Sinne kann sie auch als respektvoller Titel für einen Meister verwendet werden. Und der Titel Deus, Gott, beschreibt das höchste Wesen, dem alles gehört und der alles erhält. Der Schwerpunkt liegt auf der göttlichen Essenz selbst, da es nur in einer einzigen Art und Weise gibt. Zusätzlich ist die Benennung Pantokrator, der Allmächtige, eine Schilderung dafür, dass Gott allmächtig ist und mit uneingeschränkter Macht agiert, der die absolute Herrschaft ausübt. Wir haben also hier eine umfassende Skizze des einen Gottes, der Anspruch auf alle Einzelheiten hat, das höchste Wesen ist und souverän das Geschehen lenkt. Er ist der Herr, er ist Gott und der eine Allmächtige. Und die Phrase, der du bist und der du warst und der du kommst, zeigt Gottes unvergänglichen Charakter auf, der wir schon mehrmals begegnet sind. Er ist der Ewige, immer dasselbe. Was er in der Vergangenheit war, ist er auch jetzt. Und was er jetzt ist, wird er auch immer sein. Im Bezugsrahmen in diesem Kapitel zeigt es, dass Gottes Absichten unveränderlich waren. Seine geplante Herrschaft war nicht nur in vergangener Zeit Endemer, sondern ist jetzt Wirklichkeit geworden. Seine große Macht hat er in die Tat an sich genommen und die Königsherrschaft angetreten. Es bedeutet nichts anderes, dass Gott vor allen Augen unangefochten herrscht und nichts mehr den Bösen überlässt. Die Zeit der Dunkelheit hat ihr Ende gefunden und nun wird die Lawine Gottes mit einer eisernen Härte auf die Gottlosen losgerollt. Die Regierung Gottes wird ohne Hindernisse eingeführt und nicht aufgehalten werden können. Und das zeigt sich darin, dass Gott seine große Macht zum Ausdruck bringt. Adiren zeigt die griechische Konstruktion, dass eine feststehende und verwirklichte Wahrheit ist, und nicht eine Spekulation, die in ferner Zukunft liegt. Und übersehen wir das nicht, dass die Herrschaft Gottes im Himmel seine Anerkennung findet. Was nämlich oben stattfindet, ist von Gott gekennzeichnet und nicht von menschlichen und eigenmächtigen Kriterien. Viele Personen postulieren, dass der Gott der Bibel schrecklich sei, da zum Beispiel so viel Leid auf dieser Welt geschieht. Oder dass die Heilige Schrift nicht mehr dem fortgeschrittenen Zeitgeist entspricht und man eher in einer Vielzahl definieren kann, wie die Polygamie oder andere katastrophale Formen. Ein anderes Exemplar wäre, dass man den Schöpfer des Himmels und der Erde nicht absolut autoritativ einstufen sollte, sondern dass es auch diverse Wege gibt, die zu dem einen Ursprung führen. Und die Leute, die bekanntlich nicht mit dieser Szene der 24 Ältesten übereinstimmen, beweisen unter anderem, dass sie nicht mit El Shaddai konform gehen können. Doch dies ändert nichts an dem objektiven Standard, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich in seinem einzigen und wesensgleichen Sohn zur Schau stellte, sein wohlverdientes Ansehen hat. Denn es ist kein fantasievolles Science-Fiction-Drehbuch wie Star Wars oder ein kreatives Märchen, das Rotkäppchen heißt. Nein, es ist die harte Realität, dass Gott das Alpha und das Omega, der Gott ist, der er ist und der er war und der da kommt. Und rein gar nichts kann diese Tatsache ändern. Es ist das Gegenteil. Das, was man nicht anerkennen wollte, wird bekräftigt werden müssen. Als Elia mit den Baalspropheten gestritten hat, musste man sich Jahwe beugen, der eindrucksvolle Präsenz gezeigt hat und somit die Konkurrenz nicht nur ausgeschaltet hat. Er hat zudem sein alleiniges Stellungsmerkmal als wahrer Gott zementiert. Und genau so wird es sein, nur mit einer überragenden und universalen Dimension. Man wird dem Fakt genötigt sein, wer in Wahrheit anbetungswürdig ist. Psalm 46, Vers 11 bekräftigt es markant, wenn wir lesen, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Des Weiteren heißt es in Vers 18, die Heidenvölker sind zornig geworden. Es sind die Heidenvölker, die sich gemäß Offenbarung 11, Vers 2 außerhalb des Tempels beim Vorhof befinden. Und als die Feinde Gottes oder Ungläubige zu bezeichnen sind. Schauen wir genau hin. Sie freuen sich nicht, dass Gott die Königsherrschaft angetreten hat, sondern ihre Reaktion ist mit dem Zorn verbunden. Denn sie sind überhaupt nicht mit seiner Herrschaft einverstanden, aber können letztlich nichts dagegen unternehmen. Sie wollten weiterhin im Reich der Finsternis bleiben und nicht vom Lichte Gottes geblendet werden. Das muss man sich einmal vorstellen. Es ist wie bei den zwei Zeugen, als sie gestorben sind. Denn da hat man es als eine Wohltat angesehen, um von der vermeintlichen Qual des Evangeliums zu entkommen. Ja, viele Menschen würden sich freuen, wenn man Gleichgesinnte begegnet. Aber da die Verdammten es nicht sind, äußert sich Erwiderung in dem Zorn. Und viele von uns kennen das, wenn man Geschwister entgegentritt, dann kommt Freude auf. Aber wenn auf uns Widersacher stoßen, so ist es oft mit Aufgebrachtheit begleitet, was die Widersacher betrifft. Ergänzend wissen sie auch, dass sie Gottes Wahrheit jetzt nicht mehr unterdrücken können, vor der sie geflüchtet sind. Sie müssen sich nun dieser Begebenheit aussetzen und das wird mit Ärgernis empfunden. Jetzt sind sie auch sich im Klaren darüber, dass ihre Zeit gekommen ist und es kein Nachholen mehr gibt, bei der sie auch in diesem Abschnitt keine Beachtung schenken. Und dieser ungerechte Zorn steht im Gegensatz zu Gottes heiligen Zorn. Sein Zorn ist nämlich gekommen. Es ist der verheißene Zorn aus Jesaja 26, die Verse 20 bis 21, wo es prägnant berichtet wird. So geh nun, mein Volk, in deine Kammer und schließe die Türe hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen. Es ist auch die ultimative Antwort aus dem fünften Siegel, wo die hingeschlachteten Seelen nicht mehr warten müssen. Ihr vergossenes Blut wird gerecht. Die Bosheit der Erdenbewohner wird endlich zur Rechenschaft gezogen. Was man angeblich vor Gott verborgen hatte, wird lautstark offenbar. Deswegen steht auch im weiteren Verlauf von Vers 18, dass es die Zeit ist, dass die Toten gerichtet werden und dass Gott seinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibt und den Heiligen und denen, die seinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Und dass er die verliert, welche die Erde verderben. Der letzte und vierte Anwendungspunkt für heute heißt, die Herrschaft Gottes teilt jedem den entsprechenden Lohn zu. Die Toten werden gerichtet. Es ist dasselbe Gericht, das in Offenbarung 20 vorkommt, wo jeder Tote gemäß seinen Werken gerichtet wird. Aber hier erfahren wir auch den Grund bezüglich der Gottlosen, dass es sich auch um diejenigen handelt, welche die Erde verderben. Was wir hier sehen, ist ein Gericht nach dem alttestamentlichen Muster. Denn in Jeremia 51, 25 kommt es so vor, wo Gott spricht, siehe, ich komme über dich, spricht der Herr, du Berg des Verderbens, der du die ganze Erde verdirbst. Das Verderben der Erde bezieht sich auf alle, die in ihren Taten die Erde korrumpiert haben. In Offenbarung 19, Vers 2 erfahren wir, dass es auch mit Unzucht in Verbindung gebracht wird und das Blut der Gerechten von Gott nicht vergessen wurde, wo wir dann dort näher darauf eingehen werden. Hier an unserer Stelle wird nur gesagt, dass alle Frevler, die nicht im Willen Gottes auf der Erde gehandelt haben, vor Gott positioniert werden. Und das ist eine wundervolle Beruhigung, denn wir sehen, was sich momentan auf unserer Erde abspielt. Wenn man zum Beispiel die Wahrheit sagt, kann man heutzutage eliminiert werden. Und die wahren Täter, die sich in den oberen Etagen befinden, müssen nie das Gesicht des Richters sehen. Aber hier wird gesagt, dass Gott sie nicht nur sehen werden, sondern er wird sie verderben. Das griechische Verb diaphthairo meint auch zerstören. Mit anderen Worten wird Gott sie komplett vernichten, sie in den brachialen Ruin treiben, sodass sie selbst von der Erdoberfläche vertilgt werden. Und solltest du dich mit diesen Verdammten identifizieren, dann glaube nicht, dass du vor Gott bestehen kannst, denn du musst vor dem Richterstuhl erscheinen. Er hat es schon jetzt auf dich abgesehen und du gehörst zu seiner Fahndungsliste. Schau, die FBI und andere Polizeibehörden haben Listen aufgestellt. Und es besteht noch immer eine Wahrscheinlichkeit, dass man die Täter nicht fassen wird. Manche Fälle werden sogar aufs Eis gelegt, da man nicht mehr voranschreitet und die konkrete Lösung nicht erbracht werden kann. Bei manchen gelingt es dann nach Jahren, einen weiteren Fortschritt zu erzielen. Und dann ist noch immer nicht garantiert, ob klare Fakten auf den Tisch gelegt werden können. Doch hier haben wir es mit einem allmächtigen Gott zu tun, der jedes verschmutzte Loch dieser Welt kennt. Jede dunkle Ecke, jeden Fleck auf dem Meeresabgrund, wo gewöhnliche Mittel auf ihre Grenzen stoßen. Noch bevor du einen Gedanken hast, hat er ihn schon gekannt. Noch bevor du etwas in deinem Mund aussprichst, hat er deine Worte erfasst. Aufgrund dessen wird es dir nicht gelingen zu entfliehen, außer du fliehst zu Gott und bekehrst mit deinem Mund, dass Jesus der Herr ist und glaubst es mit deinem Herzen. Die andere Seite ist, dass Gott nicht die vergessen hat, die ihm treu waren. Er wird auch seinen Knechten, den Propheten, den Lohn geben und den Heiligen und denen, die seinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Hier wird das gesamte Volk Gottes eingeschlossen. Die Bezeichnung Propheten bezieht sich speziell auf die Wortverkündigung von Gottes Wort. Sie sind Knechte des Herrn, dass sie sich Gott verschrieben haben. Wir hören in Matthäus 23, Vers 37 folgendes. Jerusalem, Jerusalem, die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Die Heiligen werden mit diesem Namen aufgeführt, da es keine Rolle spielt, unter welcher Ordnung, in welchem Land und zu welcher Zeit sie auch gelebt haben mögen. Sie einen anerkennenden Stellenwert für ihre Loyalität haben. In Offenbarung Kapitel 14, Vers 2 sehen wir, Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und denen, die seinen Namen führen, ist eine andere Bezeichnung für sein Volk, da der Glaube in tiefer Ehrfurcht vor Gott besteht. Malachi Kapitel 3, Vers 16 bestärkt es so. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Den Kleinen und den Großen ist eine Sprache, die sich wieder in Apostelgeschichte 26, Vers 22 wiederfindet. Und ist ein universaler Begriff, der hier alle gottesfürchtigen Menschen umfasst. Sie alle haben darauf Anspruch, zu Gottes Freunden gezählt werden zu dürfen. Es werden sie also alle Leute aller Stände und seinem wahren Volk wiederfinden. Geschwister, wir dürfen uns also freuen, dass Gott uns nicht vergessen hat, während die gottlose Welt es tut. Wenn wir hier nicht unseren entsprechenden Lohn haben, so dürfen wir gewiss sein, dass wir ihn doch empfangen werden. Denn bei Gott herrscht ein anderer Maßstab und der Treuewandel wird belohnt werden. Die Propheten haben sich nicht umsonst für Gottes Wort engagiert. Die Heiligen werden hochgeschätzt werden, da sie inmitten der Trübsal einen standhaften Glauben bewiesen haben. Diejenigen, die seinen Namen fürchten, ob klein oder groß, werden mit Ehre ausgezeichnet werden, da sie keine Kompromisse eingegangen sind und den Namen des Herrn hochgehalten haben. Charles Ellicott beschreibt es so: Keiner wird vergessen, kein Becher kaltes Wasser, der in seinem Namen gereicht wird, soll seinen Lohn verfehlen, denn nicht nur die Erhabenen in christlicher Kraft und Heiligkeit, sondern auch die Schwachen, die Kämpfenden, die Unbekannten, die Kleinen wie die Großen werden gedacht. Nach dem Zweck der siebten Posaune in Vers 15 und die Reaktion der Ältesten in den Versen 16 bis 18 sehen wir noch zum Schluss in Vers 19 das abschließende Geschehen. Nun ist der Tempel Gottes im Himmel geöffnet, wo die Herrlichkeit Gottes ruht, der hier das finale Event steuert. Nichts ist mehr geheim. Der Himmel ist geöffnet und der Erde offenbar. Gott macht sich also der ganzen Erde sichtbar. Die Folge ist, dass wir die Lade seines Bundes zu sehen bekommen. Was den historischen Kontext anbelangt, so sagt China, jüdische Leser haben gewusst, dass der Bund in der Lade hinterlegt wurde und dass er mit Bestimmungen und Flüchen gegen die Ungehorsamen verbunden war. Was auch daher biblisch bemerkbar ist, dass ihnen nach dem Stoß der siebten Hörner in Josua Kapitel 6 die Bundeslade gefolgt war. Es kommt dort im Kontext mit dem Gericht und dem feststehenden Sieg vor. So sehen wir auch hier nach den sieben Posaunen, dass Blitze, Stimmen, Donner, ein Erdbeben und ein großer Hagel geschehen sind, was im Buch der Offenbarung mit dem Gericht assoziiert wird. Und wir sollten nicht vergessen, dass die Bundeslade die Vergebung der Gläubigen und die Gemeinschaft mit Gott repräsentiert. Für die Seinen ist daher dieser Anblick eine große Freude, dass sie Gottes Anwesenheit mit seinem Volk, wie in Offenbarung Kapitel 21 detaillierter expandiert wird, ungestört bedeutet. Ihr Lieben, wir sind nun mit den sieben Posaunen durch. Es geht um alles. Wir haben ein neues Jahr, 2026, und die Wiederkunft Christi steht unmittelbar bevor. Halten wir uns daher zu jeder Zeit bereit, bevor sie ertönen und wir nicht mit Schmach Gott ins Auge blicken müssen. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.